Look, I know you know lots of stuff about, well, basically everything, but do you know any sci-fi?
Go on.
Well, what if she's possessed? Something like that.
Possessed by what?
I don't know. Saw this thing on Netflix. Lizards in people's brains.
Right, so you meet a girl with a discolored iris, and your first thought is she might have a lizard in her brain? I can see I'm going to have to up my game.
So your box can move? We can go anywhere it likes.
Good, isn't it?
Anywhere at all, in the whole university.
Is it my imagination, or is this taking longer than normal?
Hang on.
The room's still inside the box. This isn't a knock room.
No.
Doctor, it's bigger on the inside than it is on the outside.
Hey, we got there.
Either the creature came here specifically for what's in here, or it's just a coincidence.
Just a coincidence.
Well, we can't know that for sure.
Yeah, we can. It was here for ages before it did anything. If it had work to do, why would it lie around in a puddle?
I don't know, maybe it's a student.
Oh, banter. Oh, it's good, this.
Nummer 691, Kennzeichenfassung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 691. Komport, den ich am heutigen im kühlen und vor allen Dingen dank weggefahrenen Bus zu Hause aufgenommenen Freitag, dem 8. Februar 2019, Tag 39, KW6 ist übrigens 745, aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der ersten Folge der 10. Staffel von Dr. Wer noch gleich, Prozessed bei Lisa Hartwiger on the Inside und Bernta. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Beschwerden darüber, dass ich zu Hause aufnehme, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile bestehend aus politisch orientierten Meldungen, einen Teil, wo ich eher technisch orientierte Meldungen drinnen verstaue und kommentiere. Was davon ihr jetzt hier konkret auf und in die Ohren bekommen könnt, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Woche, nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffel und ein paar Trampelmeldungen. 6 Grad, Passing Clownsiege, quite coole Greetings, die 6 Grad, Comfort Level 2, Wind macht 24 km/h aus dem Southwest, wir haben aber keine Visibility. Oh, der bei WSR Pro, da ist es, Stand 5 Uhr, 6 Grad, Overcast, Hitzlag 3, Taupunkt 4, Humidität 85%, Druck 10, geht weg. Scheiß Notifications. Druck 10,10 oder vom Gerät gemessene 10,05. Wind macht 24, irgendwas zwischen 24 und 39 km/h. Wenn der beschissene Bus mir zu früh begegnet, während ich gerade noch auf dem Weg bin, ihn zeitlich korrekt zu erreichen, dann kann ich auch einfach mal beschließen, ich nehme dann halt mal wieder lokal auf. Knarf. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber hey. So, kommen wir dann also in der Terror-Ecke an. Die geht mit NSFAX 3 oder 4 oder vielleicht auch noch mehr los, weil Meldung von Dienstag: erneut Drohschreiben gegen Anwältin Basay Yildiz. Die Serie an Drohbriefen gegen die Anwältin Seda Basay Yildiz reißt nicht ab. Die Frankfurter Staatsschnüffelschaft bestätigt den Eingang eines vierten Briefes. Dieses Mal wurde das Geschreibe einem Mediengerücht zufolge direkt an die Bullen geschickt. Warum schicken die Bullen sich jetzt selber die Drohfaxe, Drohbriefe, die sie für die Anwältin meinen? Bla 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 bla, neuen Drohbrief, aber mit bedroht und verunglimpft, bestätigt ein Lautsprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt, dem HR, und damit einen entsprechenden Bericht der Online-Ausgabe einer Zeitung. Demnach handelt es sich um einen Fax, welches aber diesmal nicht an die türkischstämmige Anwältin adressiert war. Das Schreiben soll nach Informationen der Zeitung beim Polizeipräsidium Frankfurt eingegangen sein. In dem Drohbrief soll es auch um die Polizei als Behörde gehen. Bla 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 bla. Und amtierende Vermutung, die sie dazu haben, ist, das wäre die gleiche Gruppe an Tätern, Täterinnen, korrekt gegendert, oder von mir aus mit dem Anglizismus des Jahres, dem Genderstünsken, TäterInnen, von mir aus auch Täter aus sind. Also jedenfalls wäre wohl die gleiche Gruppe an Getanhabenden wie die anderen drei Faxe, Briefe, whatever. Und wirft dann irgendwie die Frage auf, wann tun die denn endlich mal was? Also, weil in der Öffentlichkeit ist nichts zu sehen von irgendwer tut irgendwas. Gut, wenn das ein polizeiinternes, nicht öffentliches Disziplinarverfahren ist, dann ist das polizeiintern und nicht öffentlich. Aber ganz naiv, ich würde ja trotzdem erwarten, dass man irgendwo mal wenigstens ein, ja, wir sind da schon dran, erzählt bekäme. Wow. Es ist übrigens gar nicht völlig dunkel, nur wenn ich jetzt auf das Display gucke, sehe ich wieder nichts. Und wenn dann hier auch noch im Dunkeln Leute rumlaufen, das habe ich ja gefressen. Also, ja, es gibt da yet another fucking Drohbrief. Fax. Dieses Mal ging der aber nicht an sie selber, sondern ging dann gleich an die Bullen. Also mir ist ja nicht so richtig klar, was die Getanhabenden denn eigentlich sich davon erhoffen. Genauso wie mir nicht klar ist, warum zum Fick das Ganze nicht schon längst als wenigstens Ermittlungsverfahren beim Generalbundesnichtsnutz rumliegt, denn offensichtlich identifiziert sich hier eine Gruppierung mit einer rechtsextremen terroristischen Vereinigung. Da liegt doch die Vermutung nahe, es könne sich um eine rechtsextreme terroristische Vereinigung handeln. Zumindest in die Richtung sollte man mal gucken. Dass sie da überhaupt nur angefangen hätten, irgendwas zu gucken, wie gesagt, ist mir nichts begegnet. Aber sie sind wahrscheinlich alle gerade damit beschäftigt, ganz intensiv woanders hinzugucken. Ja, nee, ist klar. So, dann erinnert ihr euch noch an 2010? Die Death Parade, wie ich sie damals genannt habe, in irgendwas mit D. Duisburg? So frei nach dem Motto, nachdem die Love Parade in Berlin nicht mehr stattfand, war so die Frage, ja, wo lassen wir das Ding denn dann stattfinden? Und da hat irgendwie der nicht besonders große Ort Duisburg unter dessen Bürgerverscheißer, die holt U-Bahn, sich dann damit gebaucht, ja, das können wir. Wir können das, wir schaffen das. Noch bevor von Merkel diese Wortkombination verkündete. Und hat dann also irgendwie alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um dann diese Veranstaltung da zu bekommen. Und nun ja, es stellte sich raus, das Gelände, auf dem die Veranstaltung stattfand, wäre an und gegen sich auch nicht völlig ungeeignet gewesen, aber ein einziger Zu- und Abgang, der verdammt eng war, war verdammt zu eng. Ergebnis der ganzen Veranstaltung waren dann am Ende 21, drücken wir es mal höflich aus, kapiterroristische Mordopfer und ein paar hundert Verletzte. Und naja, also da musste jetzt nun vor einigen Jahren dann mal die Staatsanwaltschaft intensiv geprügelt werden, dass sie überhaupt mal versucht, gegen die, die eigentlich die Verantwortung gehabt hätten, mal zu überprüfen, ob die denn ihrer Verantwortung gerecht geworden wären und ob es da nicht vielleicht zur einen oder anderen strafrechtlich relevanten Fehlleistung hätte gekommen sein können. So, und ja, nun, da gibt es jetzt also da seit 2017 irgendwie so ein Gerichtsverfahren. Größter Haken an der ganzen Chose ist, nachdem das Ganze nicht unter Mord läuft, sondern Kapiterrorismus-Angriffe, halt wenn es auf genügend Leute verteilt wird, die Verantwortung, dann waren das alles nur so minderschwere Dinge, höchstenfalls. Und deswegen gibt es da eine harte Verjährung von 10 Jahre nach Tatzeitpunkt. Heißt, das Ding ist im nächsten Jahr verjährt. Und da ist auch egal, dass da gerade ein Gerichtsverfahren läuft. Da gucke ich mal an und sage, ist das gerecht gegenüber denen, die gemeuchelt wurden? Also Gerechtigkeit geht anders und da zeichnete sich jetzt auch schon seit ein paar Wochen ab, dass sowohl die Anwälte der mutmaßlichen Terroristen, ich glaube, da sind keine Innen, als auch die StaatsanwältInnen, als auch die RichterInnen, da wohl gesteigerten Wert drauf legen würden, das Verfahren einfach mal unauffällig wieder zu beerdigen. So, und genau das ist jetzt am Mittwoch, habe ich es hier, dann auch passiert. 7 von 10 Anklagen sind eingestampft worden, wegen weil, ja, so schlimm war es schon nicht, das bisschen Kapiterrorismus. Na, also, Lektion, die daraus fällt für mich, ist, ja, du kannst so richtig, richtig herzhaft komplett verkacken, 21 Todesopfer, wenn du genügend Leute findest, die auch Teile der Schuld davon hatten, dann, ja, keiner verantwortlich. Was? What the fucking fuck? Also, mein Gerechtigkeitsgefühl sagt so, das geht mal gar nicht. Alle Beteiligten sollten doch nach Möglichkeit nie wieder richtig glücklich werden in ihrem Leben. Also, beim besten Willen. Na? Aber hey, also hier so Rechtsstaat, ne, ja. Ja, ne, sind halt 21 getötet worden. Ja, kann ja mal passieren. Ja, so. Ich meine, okay, die Veranstaltung, die ist danach ja dann auch, hat danach dann auch nie wieder unter dem Namen zumindest stattgefunden. Und nun ja, also der Name wäre auch verbrannt gewesen, weil ich hätte ja immer gesagt, das ist doch die Death Parade. Aber hey. So, also da sind die Verfahren eingestellt worden. Wo nicht Verfahren eingestellt wurden, ist hier von Mittwoch die Oldschool-Klage, weil Olk Dresden Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Oldschool-Sokieti, das muss man deutsch aussprechen, das sind schließlich Nazis, mutmaßliche Nazis, und zwar vor dem Oberlandesgericht Dresden hat der Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Oldschool-Sokieti begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirfte den beiden Minieren die Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. Wenn sie nur die zwei Männer haben, wird es ein bisschen schwierig, überhaupt eine Vereinigung zu begründen. Aber ich habe im Hinterkopf, dass das eigentlich ein paar mehr als zwei Figuren gewesen wären. Sie sollen unter anderem an der Planung eines Sprengstoffanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Borna in der Sachsen beteiligt gewesen sein. Eine bundesweite Durchsuchungsaktion der Bullen setzte den Planungen ein Ende. Für den Prozess sind Verhandlungstermine bis Ende März angesetzt. 2017 wurden in München vier Mitglieder der Oldschool-Sakieti zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Okay, okay, okay. Na, also, sie werfen den Zweien davor, dass sie also mit den vier, die da schon verurteilt wurden, zusammen irgendwie was gegründet hätten. Ja, gut. Nehme ich mal hin. Dann sage ich mal, ja, ne, hier, da. Rechtsterroristische Vereinigungen. Wie viele linksterroristische Vereinigungen, die nicht Herr Misier sich selbst als Verein gegründet hat, links unten in die Media, oder irgendwer gerade mal conveniently alles der Terrormiliz rantackert, hätten wir denn sonst noch so? Achso, die Terrormiliz ist gar nicht linksextrem. Na, also, der, ja, also da gibt's dann da endlich mal ein Verfahren gegen endlich mal yet another rechtsterroristische Terrorvereinigung. Klammer auf, mutmaßlich, Klammer zu. So, dann hätten wir hier noch die Sauerschiebung. Sauerlandgruppe, das ist eine Meldung von Donnerstag. USA kritisieren Abschiebung in die Türkei. Die US-Regierung kritisiert die Abschiebung eines Terroristen aus der sogenannten Sauerlandgruppe in die Türkei. Man sei zutiefst enttäuscht, dass die deutschen Behörden den Mann nicht an die VSVA ausgeliefert hätten. Ja, geh doch weg. Nühlen also die VSVA-Justizminister Wietaker. Ist ja überhaupt schon bestätigt. Damit hätte Deutschland seine vertraglichen Verpflichtungen missgeachtet und einen Terroristen absichtlich bei der Flucht geholfen. Der heute 40-jährige Islamistist hätte in Deutschland eine 11-jährige Haftstrafe verbüßt. Im Jahr 2007 war er als Teil einer Terrorzelle festgenommen worden, die in einer Ferienwohnung im Sauerland Anschläge vorbereitet hätte. Das war diejenige terroristische Organisation, die so offensichtlich sich bewusst war, verfolgt worden zu sein von unseren Schnüffeldiensten, dass da schon die nicht ganz unberechtigte Frage aufkommen durfte, inwiefern es sich denn eigentlich um staatlich gelenkten Terrorismus handeln durfte. Aber ja, das hinterfragen wir bitte nicht. Der Herr Tarnname Amri war schließlich auch völlig staatlich ungelenkt. Beachten Sie bitte nicht die 50.000 staatlich orientierten Verfassungsbrecher, die ihn stets anlitten, was er tat. Na, also, und da nölen jetzt die Amis rum. Ja, wie könnt ihr den denn nur in das Land, aus dem mal irgendwelche Vorfahren von ihm gekommen wären und dessen Staatsangehörigkeit er als Nachfahre von denen sowieso nicht ablegen konnte, oder nicht einfach ablegen konnte, wie können sie den denn nur dahin schicken? Wir wollten den doch noch grillen. Da frage ich mich, auf was für eine Rechtsgrundlage hätten die VSVA dessen denn habhaft werden wollen? Also schwingt mich jetzt nicht akut an, aber ja, also ich finde das dann putzig, wenn die da rumnöhlen. Ausgerechnet dieser Unrechtsstaat da, der hat da nicht zu nölen. Ich meine, die Türkei ist jetzt auch nicht wirklich ein Rechtsstaat, aber hey, gut, das mit dem Rechtsstaat, das haben wir hier auch nur oberflächlich. So, kommen wir beim Schnüffel an. Da hätten wir Kamerun-Schlüssel. Und zwar eine Meldung, die eigentlich ansonsten nur von lokaler Bedeutung gewesen wäre, hier gefunden bei Trollfe am Samstag. Die Überwachungskameras am Marienplatz in Schaverin laufen nämlich weiter und senden ihre Daten unverschlüsselt zum Polizeizentrum. Das hatte jemand beim Datenschutzbeauftragten gemeldet. Der hat daraufhin ein paar unfreundlich formulierte Briefe geschrieben mit Fristsetzung bis zum 31. Januar. Frist ist verstrichen. Das Innenministerium macht einfach weiter. Wir finden es ja unverantwortlich, dass wir nicht in solchen Fällen persönliche Haftung aller Personen in der Entscheidungskette haben. Einfach direkt vom Gehalt abziehen. Was glaubt ihr, wie schnell die sich an Gesetze halten würden, wenn das ihr Geld wäre, um das da ginge? Also stattdessen, ja, pff, uns doch egal. Genauso eine Meldung aus Dunstkreis Jahreswechsel, die es irgendwie nicht ins Online geschafft hat. Ich meine, ich hätte sie aber auch mal einmal irgendwo in eine Version reinkopiert gehabt. Nämlich hier in Hamburg hat der Datenkasper den Bullen auch mal entschieden in den Kaffee gerotzt. Sie mögen es doch bitte unterlassen, die illegal kollektierten Daten im Dunstkreis G20 weiter auszuwerten. Sie hätten dafür keine Berechtigung. Und die Polizei so, es interessiert uns doch nicht, Datenschutz, pah. Na? Die Idioten, die diese Scheiße da ignorieren, das sind übrigens die gleichen Idioten, die laut nölen, wenn es ihre Daten sind, die dann plötzlich in die Öffentlichkeit entglitten wären. Aber hey, keine Angst, ist ja schon alles voll in Ordnung. Und wir haben ja hier einen Rechtsstaat, man kann ja dann, klar haben sie doch. Wie doch die Polizei auch mal sich nicht entblödete, auf Kurznachrichtendienst fallen zu lassen. Ja, es steht ihnen ja frei zu klagen. Klag doch, klag doch. What? So, dann bei DS. Eine Meldung aus der, was? Dienstag um 7. Vorratsdatenspeicherung. Bayern zweifelt nämlich Vereinbarkeit mit EU-Rechtsprechung an. Auch dem bayerischen Terrorministerium ist inzwischen etwas bekannt geworden, klar geworden, was dem Bundesterrorministerium bis heute irgendwie, also zumindest nicht öffentlich bewusst geworden zu sein scheint, nämlich, dass das EuGH-Urteil gegen die verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung von Kleinbritannien und, ich glaube, Schweden, bin mir da aber gerade nicht sicher, aus dem Dezember 2017. Das ist auch schon wieder Jahre her. Aber dieses Urteil, in dem da im Wesentlichen drinne stand, die beiden verdachtsunabhängigen Verbindungsvorratsdatenspeicherungen sind nicht EU-rechtskonform, weil sie sind verdachtsunabhängig. Dieses Urteil hatte daraufhin die Bimbis-Regierung, ich meine, es muss fast 2017 gewesen sein. Also jedenfalls, die Bimbis-Regierung hat gesagt, so, ja, das ist ja ein schönes Urteil, aber wir müssen uns das erstmal in Ruhe angucken. Jetzt hinterfragen sie uns doch nicht. Die haben da irgendwie monatelang auf Bundesregierungspressekonferenz Einzelnachfragen nachher, was ist denn jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung? Was ist denn jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung? Die sollte doch jetzt eigentlich in Kraft treten. Jetzt, was ist jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung? Haben sie gesagt, so, ja, jetzt hetzen sie uns mal nicht. Wir sind gerade erst beim ersten Wort von dem Urteil. Das dauert noch. Das haben sie so nicht gesagt, aber also so lange Zeit, wie die sich da genommen haben. Also ich meine, hallo, was ist daran so schwer zu erkennen, dass verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung nicht geht, weil sie verdachtsunabhängig ist? Punkt. Geht nicht. Ende der Debatte. Kann nicht gehen. Sie können sich auch jeglichen Versuch einer verdachtsunabhängigen Speicherung sonstiger Daten gleich dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint, weil verdachtsunabhängig geht nicht. Na, aber Bundesregierung so, ja, wissen wir von nichts. Da gesetzt, das haben sich Leute dran zu halten. So, bis ja dann in Deutschland irgendwann mal ein Verwaltungsgericht sagte, sehr geehrter Internetservizierungsprovidierer, Sie haben da einen nicht ganz unberechtigten Punkt, dass Sie ja nicht verpflichtet werden können, etwas zu erfüllen, wo ein europäischer Gerichtshof bereits darauf hingewiesen hat, dass das unter überhaupt gar keinen Umständen europarechtskonform sein könne. Wissen Sie was? Sie müssen das nicht umsetzen. Daraufhin die Bundesregierung mit diesem Urteil konfrontiert, so, ja, das gilt ja nur zwischen Bundesnetzagentur und diesem Mini-Provider. Daraufhin andere Provider, Moment, holt mein Bier, hier, Klage vor entsprechendem Gericht, dass das auch vorbeifliegt. So, entsprechende untere Gerichte, so, ja, hoch, Bundesnetzagentur, so, okay, wir enforcen die Scheiße nicht. Bundesregierung, so, ja, aber das Gesetz giltet. So, ne, jetzt haben wir ein europarechtswidriges Gesetz, was formal gilt, weil das Bundesverfassungsgericht es nicht kassiert hat, was aber unter gar keinen Umständen eingesetzt werden kann, weil es europarechtswidrig ist. Europarecht bricht übrigens Bundesrecht. So, na? Und jetzt ist also auch in Bayern mal Leuten aufgefallen, so, oh, stimmt, da gab es dieses Urteil. Und also, wenn wir beide Augen ganz klar zusammenkneifen, dann kommen wir auch auf die Idee, so, ja, so, die verdachtsunabhängige Speicherung ist verdachtsunabhängig. Steht ja im Namen schließlich schon drin. Ach nein, es heißt ja gar nicht verdachtsunabhängige Verbindungsvoratsdatenspeicherung. Es heißt ja Höchstspeicherfrist von mindestens, was waren es, 8 Wochen? 10 Wochen? Whatever. Höchstspeicherfrist von mindestens. Na, schon da, so, Sie wissen aber schon, was höchst und mindestens heißt. Das höchst, das Gegenteil von mindestens. Ist Ihnen bekannt? Nein, ist Ihnen nicht bekannt? Ja, schade aber auch. Sollten Sie vielleicht mal einen Deutsch für Einsteigerkurs belegen. Na, und, so, jetzt ist also auch in Bayern dem Terrorministerium aufgefallen, dass das mit der Verratsdatenspeicherung und das mit dem EuGH-Urteil irgendwie nicht zusammengeht. Oder anders ausgedrückt, Temperaturen aus der Hülle nähern sich gerade minus 10 Grad. So, dann Kennzeichenfassung. Dienstag aus Karlsruhe. Verfassungsgericht, Autokennzeichenabgleich, zum Teil verfassungswidrig. Zur Aufklärung von Einbruchserien oder zur Sicherung von Großveranstaltungen erfasst die Polizei bei Bedarf Nummernschilder vorbeifahrender Autos, die mit bestehenden Fahndungsdaten abzugleichen. Doch diese Praxis verstößt in 3 Bimbis-Ländern teilweise gegen Grundrechte. Das Bundesverfassungsgericht fordert Nachbesserungen bis Ende des Jahres. Beim Kennzeichenabgleich werden bla 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 bla. Und zwar konkret geht es hier um Bayern, Hessen und Baden-Württemberg, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und ja, keine Ahnung, was da jetzt konkret Verfassungsbruch ist. Aber das Bundesverfassungsgericht, so, ja, schöne Landesgesetze habt ihr da, aber so mit dem Grundgesetz passt das irgendwie nicht so richtig zusammen. Das unterlasst ihr bitte mal bei Gelegenheit spätestens Jahresende. Wie war das noch gleich mit, wenn Fahrverbote für bestimmte Dieselautos erlassen werden, Kennzeichen scannen wir einfach global galaktisch alles? Ich kenne mich jetzt nicht im Detail aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier ein unauffälliges Urteil des Gerichts mit dem lustigen Vornamen Bundesverfassungs dem geringfügig im Weg stehen könnte. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese abwegige Idee komme. Herbe Scheuer! Wollen Sie immer noch überall Kennzeichen scannen? Die bayerische Gesetzgebung können Sie übrigens nicht als Vorlage verwenden. Da ist schon ein Aufkleber, Verfassungsbruch, dran. Also, Sie können die natürlich gerne als Vorlage verwenden, wenn wir dann uns das Recht rausnehmen dürfen, das Bundesmautministerium als verfassungsfeindliche Gruppierung zu überwachen. So, kommen wir beim Trampel an. Da hätten wir als erstes mal vom letzten Freitag den Impfbruch, weil die USA dann offiziell verkündet haben, dass sie aus dem INF-Abrüstungsvertrag mit Russland aussteigen. Der INF-Abrüstungsvertrag, das war große Errungenschaft aus den 1980ern, weil sowohl der damaligen Sowjetunion als auch der damaligen US-Regierung klar war, dass mit immer weiter Aufrüstung, das kann so nicht weitergehen. Das können wir uns alle nicht leisten und niemandem ist damit geholfen. Und es hilft eigentlich nur, wenn beide Seiten gleichzeitig abrüsten. So. Sunrise, by the way, in 90 minutes. 7:52. Und dann war die Konsequenz, okay, sie haben sich dann mal irgendwie an einen Verhandlungstisch gepflanzt. Sind dann nochmal rumverhandelt. Und das Ergebnis war, okay, sie rüsten ab. Beide. Inklusive Kontrollen. Das mit den Kontrollen ist schon irgendwie seit den 90ern nicht mehr gemacht worden. Jetzt gibt's, hier zu Medien, der Russe ist schuld, weil natürlich immer nur der Russe schuld ist. Nur der Russe macht alles immer falsch. Wir haben noch nie irgendetwas falsch gemacht und unsere Freunde von den Amerikanern, von den VSVA, wenn die in Guantanamo Leute foltern, dann finden wir das zwar oberflächlich nicht gut, aber hinterfragen Sie das doch bitte nicht. Der Russe würde sowas ja noch viel schlimmer machen. Entschuldigung, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es irgendwo einen Folterknast gäbe, der öffentlich bekannt ist, wo der Russe irgendwen foltern würde. Ja, aber der Russe, der hat den Trump ins Amt. Aber der Trump ist doch unser Freund. Gehen Sie weg. Na, also der, so. Und also medial wird das Ganze als, ja, aber der Russe, der bricht das ja, weil da gäbe es ein Raketensystem, das wäre in der Lage, nukleare Sprengköpfe zu betreiben. Und es würde auch eine Reichweite, die innerhalb des INF-Vertrags läge, erreichen. So, sagt der Russe, der schließlich an allem schuld ist. Ja, schönes Raketenabwehrsystem in Rumänien haben sie dahingestellt. Das passt übrigens auch voll in die Reichweiten. Ja, aber das ist ja nur passiv. Haben wir in der Software so eingestellt. Und sie wollen uns ernsthaft erzählen, die Software ließe sich nicht leicht ändern. Ja, ja, das wollen wir ihnen erzählen. Ziehen sie sich eigentlich ihre Unterwäsche immer mit Klammerbeuteln an? Na, also däh. So, und also hier zu Medien ist der Russe an allem schuld. Und der Russe hat ja zuerst alles kaputt gemacht und der Ami, hinterfragen Sie den Ami doch nicht. Na, also, Na, jetzt gucke ich mir an und sage, Also, amtierender Verdacht, den ich jetzt mal irgendwo in, was der Aufwachen-Podcast, irgendwo mal gehört hatte, war, naja, also eigentlich wollen sowohl die Russen als auch die Amis wieder aufrüsten. Oder nachrüsten. So, bei den Amis ist das, das Aufrüstprogramm in dem Augenblick, als sie verkündet haben, der Russe würde das den INF-Vertrag brechen, schon bekannt geworden. So, sie wissen aber schon, dass das Ding noch ein halbes Jahr nachwirkt. Sie sollten ihr Aufrüstungsprogramm vielleicht nicht ganz so öffentlich durch die Landschaft werfen, weil man könnte sonst interpretieren, sie brechen jetzt schon den Vertrag. Ja, aber der Russe hat ihn zuerst gebrochen. Was? Sie sollen doch nicht die Klammerbeutel da zum Anziehen benutzen. Sie sind völlig bescheuert. Ah, und so von daher, also ja, keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Aber jedenfalls, also der Russe hat den INF-Vertrag gebrochen und deswegen hat der Ami jetzt dann den Bruch des INF-Vertrags erklärt. Dass es da auch noch ein Kontrollregime geben würde, mit dem man behaupten könnte, ja, du brichst das da, wir dürfen das kontrollieren, dass du das nicht brichst. Und dass es also einen total simplen Weg gäbe, wieder in vertragskonforme Verhältnisse reinzukommen, so man denn keine Waffensysteme hätte, die den Vertrag brechen. Das wird in den Medien immer komplett ignoriert. Nehmen Sie das bitte nicht zur Kenntnis. Nein, der Russe hat den Vertrag gebrochen. Also, warum finde ich Nachrichten manchmal einfach zu unterkomplex? Richtig, das da ist einer der guten Gründe. So, und dann gab es am Mittwoch das, wo der Trampel ja schon seit Wochen geil drauf war, sein Steak of the Union. Da durfte er dann endlich mal sein Steak of the Union verkünden. Ja, und jetzt ist natürlich dieser Steak of the Union very strong und bla bla und Zusammenarbeit bla bla. Das blökt ausgerechnet der Trampel, während er ansonsten auf Kurznachrichtendienst immer rumkotzt, dass die Demokraten doch alle scheiße wären. Ja, aber sie sollen jetzt gefälligst mit ihm zusammenarbeiten. Warum sollten die mit ihm zusammenarbeiten? Herr Trampel, Sie halten die Demokraten für noch bescheuerter, als Sie selber sind. Und das wäre schon echt schwer. Na, insofern, ja, also ich weiß nicht, ob die Demokraten sich da irgendwie auf irgendwas einlassen werden. Genauso wie ich nichts gehört habe zu, es sind ja jetzt 2 von 3 Wochen rum, ob denn jetzt sich irgendwas abzeichnet, dass der nächste Government Shutdown nicht in einer Woche ausbricht. Habe ich gar nichts von gehört. Von daher steht durchaus zu vermuten, dass der nächste US-Government-Shutdown in bummelig einer Woche vom Zaun bricht. So, ne? Die Konsequenzen vom letzten Government-Shutdown fangen jetzt gerade erst an, ernsthaft überschaubar zu werden. Und sind echt gar nicht gut. Aber gut, nachdem irgendwie US-Repräsentantenhaus und US-Senaten, beziehungsweise nein, US-Repräsentantenhaus sogar noch, ich meine, vor Weihnachten schon versucht hatte, dasselbe Stück Papier, was der US-Senat vorher mit 100-0 Stimmen befürwortet hatte, nochmal in den Senat zu treten, wo Mitch McTurtle sich dann weigerte, es überhaupt nur zu einer Abstimmung zu bringen, Weil dasselbe Stück Papier, was sie eben gerade noch 100-0. 100-0 bricht übrigens auch ein Veto eines US-Präsidenten. Sie bräuchten eigentlich nur 2/3 der Senatoren, um ein Veto zu brechen. Die Mehrheit hätten sie gehabt, weil das Ding ist, wie gesagt, 100-0 ausgegangen. Aber hinterfragen sie das doch nicht. Die bösen Demokraten sind schuld. Dann gucke ich mir an und sage, also ich finde, hier ist auch mal wieder die Berichterstattung reichlich unterkomplex. Na, also es mag ja sein, dass die Komplexität dahinter einfach nur nicht in die Nachrichten reinpasst. Aber da könnte man ja wenigstens einen Hinweis drauf fallen lassen, dass es da noch eine Reihe Komplexität gibt, die wir hier aus Kürzungsgründen nicht ausführen. Das wird das Leben schon deutlich vereinfachen. Aber das da ist alles, was sie wissen müssen. Mehr müssen sie unter gar keinen Umständen wissen. Ja, 30 Very Active Minutes waren jetzt so schwer nicht. Also, so. Und also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob jetzt nicht nächste Woche schon wieder ein Government-Shutdown vom Zaun bricht. Gut, ja, das gucke ich mir jetzt dann ganz entspannt an und sage so, ja. Also, das ist genau das Trainwreck, was mir vor 2 Jahren erahnen konnten, dass da kommen würde. Dass es so schlimm auch aus der Nähe aussehen würde, wie es sich vorher schon erahnen ließ. Also so ganz klar war es nicht. Aber so im on second thought fällt es nicht als überraschend auf. Ne? Von daher, ja, das ist genau das Trainwreck, mit dem wir rechnen durften. Ja, und der Trampel benutzt irgendwie die US-Regierung wie die bescheuerte Fernsehsendung, die er als Pleite-Pleitier ja brauchte, um irgendwie noch einen Ruf zu haben. Also von daher, ja, er schmeißt irgendwie alle 5 Minuten irgendwie Leute raus. So, ja, aber er stellt auch immer nur die allerbestesten ein. Warum schmeißt er die dann irgendwie 3 Tage später wieder raus? Ja, weiß nicht. Ja, so von daher, ja, gucken wir jetzt einfach mal. So, wo wir jetzt aber nicht lange gucken, ist, wobei ich kann ja mal auf die Uhr gucken. Guck. Ach komm, 29 Minuten. Gucken wir dann also in die Musikecke. In der Musikecke wären wir bei PS22 von 2014 in der Spezialecke angekommen. Und zwar Christina Perry hätten wir da. Hier mit dem ersten Titel, den sie mit den Kids performierte damals, Jar of Hearts. 4 Minuten 55 ist das dann lang. Gefolgt ist das Ganze von Herrn Colbert, der zu Donald Trumps Compromise, Got Him Nothing, in 5 Minuten 52 sich ins Benehmen setzte. Weil, ne, also der Kompromiss, mit dem der Government Shutdown aufgehoben wurde, war, er kriegt gar nichts. Das ist ein interessanter Kompromiss. Ich hätte es eigentlich intensives Nachgeben genannt, weil der Trampel hat halt keine Eier. The Art of the Deal besteht also darin, dass der Trampel gar nichts kriegt und die Gegenseite alles. Sternchen für 3 Wochen, die halt in der Woche, wie gesagt, vorbei sind. Von daher, ja, das ist dann, hatte ich schon erwähnt, 5,52 lang. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich ein, das zu tun, indem ihr einen Tweet at Comport, eine Mail an compiblog@gmail.com oder einen Kommentar im compiblog.de unter dem Eintrag zu Comport 691 Teil 1 einstelltet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. No, I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. Learn to live. Collecting your jar of hearts, tearing love apart.
applause.
Awesome. Oh my gosh. Oh wow, that was so cool, guys.
Thank you.
That was just like last minute.
Yeah. Oh, I know. Me too.
So I'm impressed. You're amazing. Thank you so much.
Welcome to the Late Show, everybody. I'm your host, Stephen Colbert. Congratulations. Thank you. I understand. Hey, listen, folks, congratulations. We have a government. Putting us on equal footing with Zimbabwe. On Friday, Donald Trump announced he was signing a compromise bill to open the government for 21 days that does not include money for a border wall. Yes, the negotiator in chief. My opening offer. Give me wall. In return, you offer nothing. I accept. A pleasure arting the deal with you. Wow. Trump was frustrated that during the stalemate, the Dems stuck together, reportedly asking aides, why are they always so loyal? Yes, why are they so loyal? Do they all have tapes of each other doing pee stuff? Why? I don't. Why else? Now, not everyone out there thinks that Donald Trump folded like an origami swan. For instance, Donald Trump, who tweeted, this was in no way a concession. It was taking care of millions of people who were getting badly hurt by the shutdown with the understanding that in 21 days, if no deal is done, it's off to the races. And believe me, folks, I know races. Many people call me a racist. I know them.
I heard that before.
You heard that?
I heard that before. Allegedly.
You're a good fella. I like that guy. And Trump's not bluffing here. Take it from acting chief of staff and babysitter who lost two of them, Mick Mulvaney.
Is the president really prepared to shut down the government again in 3 weeks?
Yeah, I think he actually is. Keep in mind, he's willing to do whatever it takes to secure the border.
Yeah, whatever it takes. Pouting, threatening, holding his breath until he turns blue. Which would be a more natural color. The president, right now, his heels are completely dug in. When asked if he would accept less than $5.7 billion for his wall, Trump said, I doubt it. So, just to be clear, he's making the exact same offer, backed by the exact same threat, but somehow he expects different results. Well, you know what they say, the definition of insanity is Donald Trump. We haven't even gotten over the last shutdown. A spokesman for the nation's air traffic controllers put it this way. He said, it will be like starting up a 150-car freight train and getting it to full speed. That's how much the shutdown has set us back. Air traffic controllers are using train metaphors.
Wow.
Now, sad. Over the weekend, Trump kept up his push for border security, tweeting out these alarming statistics.
We are not even into February, and the cost of illegal immigration so far this year is $18,959,495,168. There are at least 25,772,342, let's say, illegal aliens, not the 11 million that have been reported for years in our country. So ridiculous, DHS.
Those are some really specific numbers. In fact, that tweet, do I have this correct? That tweet scores exactly 4,394.907 on my bullcrapometer. And do we have it calibrated? Did we calibrate it? Because, you know, with the weather, when it gets cold, the bullcrap moment is very important. Here's the thing. Nobody has any idea where those numbers came from. Oh, I have an idea. It's large, it's pale, and it has a Forbes magazine imprint on it. Yeah. Do you want to fact check me? What? What? What does that mean? It doesn't mean anything. It doesn't mean anything. So if you're just making up numbers, why use something as weirdly specific as 25,772,342? As the Washington Post fact checker tweeted, nothing screams fake numbers more than false precision. Yeah. I'll tell you, you know what else screams fake numbers? Trump's talking bathroom scale. 239 pounds, I said what you wanted, now please get off.